Zwischen die Seiten geflüstert, der Podcast. Setz dich zu uns aufs Sofa und wir reden zusammen über ein Buch aus unserem Bücherregal. Elisa?
Ja, Tobias?
Heute gebe ich die Löffel ab.
Hä? Warum?
An dich. Weil, ich wollte nicht nur über Löffelwortspiele reden, sondern wir haben uns die Tage darüber unterhalten, dass du weißt, warum es heißt, heute habe ich die Löffel dafür nicht. Und jetzt will ich wissen, woher kommt das eigentlich? Warum sagt man so komische Sachen?
Ja, das ist eine total spannende Frage. Es ist nämlich eigentlich komplett zufällig, dass es ausgerechnet Löffel sind. Also es hat keine tiefere Bedeutung, warum man jetzt sagt, ich habe keine Löffel dafür, wenn man meint, ich habe dafür die Energie oder die Kraft nicht. Das ist ja eine Beschreibung, die ursprünglich daher kommt, chronische Krankheiten zu verdeutlichen oder in dem Zuge sozusagen aufgekommen ist. Und das stammt tatsächlich von einer amerikanischen Journalistin, die selber chronisch krank ist. Ich glaube, Lupus hat. Auf jeden Fall irgendwas richtig Blödes, was wirklich einen sehr, sehr stark einschränkt. Und die hat einen Blogbeitrag geschrieben, in dem sie beschrieben hat, wie sie mit einer Freundin irgendwie essen war. Und diese Freundin kannte sie sehr gut und die haben auch zusammen gewohnt und so. Und sie hat halt schon ganz viel mitgekriegt, was sie irgendwie so, ja, was sie für gesundheitliche Probleme hat und wie sie das irgendwie im Alltag so einschränkt und hat sie auch zu Arztterminen begleitet und alles Mögliche. Und die hat sie jetzt in diesem Restaurant gefragt, sag mal, wie fühlt es sich eigentlich an, du zu sein? Und dann hat diese Autorin, Christine heißt sie, glaube ich, hat überlegt, okay, wie erkläre ich das jetzt? Guckte sich um und was sie auf den Tischen sah, waren halt Löffel. Und dann hat sie ganz viele Löffel zusammengesammelt, also von ihrem eigenen Tisch, aber auch von den umliegenden Tischen. Und hat sie ihrer Freundin in die Hand gegeben und gesagt, okay, das sind die Löffel, die du für diesen Tag hast. Für jede Aktivität, die du sozusagen machen willst, musst du einen Löffel abgeben. Ja, ihre Freundin, also es hat direkt funktioniert, weil ihre Freundin direkt so, kann ich mehr Löffel haben? Und sie so, nee. So, und das war halt schon mal so das erste, so, ja, nee, mehr gibt's halt einfach nicht. Mhm. Und dann ging es halt weiter mit dem Bild, also ihre Freundin sollte dann halt so sagen, was sie so am Tag so macht. Und dann hat sie immer gestoppt und gesagt, ja, stopp, aber bevor du das machen kannst, musst du erstmal aus dem Bett aufstehen. Das gibt schon mal, dafür musst du auf jeden Fall schon mal einen Löffel abgeben, weil das kostet halt Kraft für mich. Und so, und das war halt dann einfach das Bild und die Löffel waren halt einfach was, was sie in der Hand haben konnte und wirklich weglegen konnte. Und das hat sich dann eben tatsächlich etabliert. Erstmal so in Online-Communities, aber mittlerweile habe ich das tatsächlich auch schon so im Alltag von Leuten gehört, dass sie einfach gesagt haben, dafür habe ich die Löffel nicht. Und zwar nicht nur von chronisch Kranken, sondern halt auch, also auch andere Leute haben ja natürlich, wenn man irgendwie viel zu tun hat, kann man ja auch sagen, ich habe jetzt nicht noch die zusätzliche Kapazität, mich um das da auch noch zu kümmern oder so, wenn man jetzt zum Beispiel an Eltern oder sowas denkt.
Mhm.
Aber es ist halt wirklich, dass es jetzt ausgerechnet Löffel sind, es hätte genauso gut hätten es Gabeln werden können und wenn sie woanders gewesen wären, dann wäre es vielleicht, dann würde man jetzt vielleicht sagen, dafür habe ich die Blumen nicht oder sowas.
Das wäre komischer. ist aber lustig, dass sich das so durchsetzt, ne?
Mhm.
Dass irgendjemand einen Blogbeitrag, hattest du, geschrieben hat,
ja.
Und dann auch noch eine Amerikanerin und dass das jetzt bei uns zu so einer Redewendung auch wird.
Ja.
Aber das heißt, ist auch im Englischen, ist das jetzt so ein geflügeltes Wort oder ist das nur
ja.
im Deutschen?
Nee, das ist auch im Englischen, dass du die Spoons nicht hast.
Das habe ich noch nicht so, im Englischen habe ich es noch nicht wahrgenommen. Also metaphorisch gesehen ein schönes Bild irgendwie. Oh ja, jetzt kann man natürlich überlegen, was könnte es noch sein? Dafür habe ich die Gabel nicht, dafür habe ich die Streichhölzer nicht.
Ja, also man könnte ja denken, dass es irgendwas, dass das tatsächlich auch einen Sinn hat, worüber man da redet. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn man jetzt denkt, in Computerspielen hast du ja manchmal so ein, dass du irgendwie Mana brauchst, um irgendwas zu tun oder so.
Ja.
Ich habe keine Ahnung von Computerspielen, deshalb bin ich da jetzt nicht falsch. Aber also es hätte auch sein können, dass man irgendwie, dass man dann sowas sagt. Also dafür habe ich kein Mana oder so. Das hätte halt sozusagen eine inhaltliche Bedeutung. Aber die Löffel haben halt eigentlich keine inhaltliche Bedeutung, sondern halt wirklich nur ein, daraus hat es sich halt ergeben aus dem Bild.
Hm. Ja, gut, ist ein bisschen komisch, dass du so ein wandelndes Wikipedia bist und sowas so weißt, weil du es ja auch, als wir darüber gesprochen haben und ich sagte, nee, sag's mir jetzt noch nicht, ich frag's dich später, schon aus dem Stegreif hättest erzählen können.
Mhm.
Es wirkt jetzt so, als hättest du das einfach vorbereitet.
Also ich habe, nachdem du mich danach gefragt hast, habe ich das nochmal schnell tatsächlich dann nochmal nachgelesen, wie es wirklich war. Aber es war genau die Geschichte, die ich im Kopf hatte.
Okay, also vorbereitet ohne Effekt.
Ja.
Sehr gut. Lass uns loslegen.
Sehr gerne.
Hi, Tobias hier aus der Post-Production. Ich wollte noch zwei Wörter darüber verlieren, was eigentlich das Konzept des Podcasts ist. Es ist nämlich so, wir reden immer über ein Buch in zwei Folgen, in einer sogenannten A- und einer B-Folge. Und in der A-Folge, in der du jetzt hier gerade bist, reden wir nur oberflächlich über das Buch, so im Bereich des Klappentextes und vielleicht der ersten wenigen paar Seiten und wollen ein bisschen illustrieren, worum geht es in dem Buch und warum würde es vielleicht Spaß machen, dieses Buch zu lesen. Und danach kannst du in aller Ruhe entscheiden, ob du das Buch noch lesen willst, ohne gespoilert worden zu sein. Also A-Folgen sind garantiert spoilerfrei. Hier kannst du ganz sicher zuhören, auch wenn du das Buch noch nicht kennst und auf keinen Fall gespoilert werden willst. Als separate Folge zu dieser A-Folge kannst du dir die sogenannte B-Folge herunterladen. Und da reden wir dann über alles an diesem Buch, was uns interessiert und auch um das Buch drumherum. Mit einer Ausnahme, wir spoilern keine anderen Bücher. Und jetzt geht's los mit der Folge. Über welches Buch reden wir denn heute?
Wir reden heute über Magie und Milchschaum von Travis Baldry.
Ich habe es hier in der Hand und ich sehe eine Orkfrau, eine grüne Frau zu mir. Ja, das ist eine Orkfrau.
Es ist eine Orkfrau.
Und eine pinke Frau, die Hörner hat, die in einer Bäckerei stehen. Von Heldinnen und Hindernissen? Nee, von Heldinnen, Hindernissen und Heißgetränken.
Schon mal ein packender Untertitel, oder?
Aber was für eine Fantasy-Kreatur ist denn die zweite Frau da?
Das ist eine Succubus.
Es ist Succubus oder Succubus, oder?
Naja, im Deutschen sagt man Succubus, oder?
Frage.
Hätte ich jetzt gedacht. Also im Deutschen schreibst du es ja auch mit K, also mit Doppel-K und nicht mit Doppel-C. Also würde ich es auch anders aussprechen als im Englischen.
Jetzt sagst du Sachen, da ich meine Computerspiele alle auf Englisch spiele, sehe ich das Wort vor meinem inneren Auge mit C. Dann ist es wahrscheinlich wirklich ein Succubus.
Ja.
Okay, von Travis Baldry.
Das ist übrigens ein Mann, falls du dich das gerade fragst.
Wäre ich jetzt von ausgegangen, wieso kommst du auf die Idee, dass ich das anders lesen würde?
Weiß ich nicht. Lies nicht den Klappentext. Stopp. Lies auf gar keinen Fall den Klappentext.
Jetzt ist hier das Lesezeichen vor Schreck fast rausgefallen.
Das liegt da sowieso nur, also es liegt immer nur vorne drin. Ist völlig egal, wenn das rausfällt.
Dann nehme ich es mal weg, weil es mir sonst garantiert gleich irgendwo runterfällt.
Ja, wie komme ich drauf, dass du was anderes denken könntest? Weil für mich einfach tatsächlich nicht klar war, dass Travis ein Männername ist. Also für mich war das ein Name, der beide Geschlechter haben kann und ich wusste es einfach nicht. Und irgendwie ist es in meinem Kopf oft so, dass wenn die Protagonistin, also wenn man ein Buch aus einer weiblichen Perspektive liest, dass ich, wenn ich es nicht genau weiß, dass ich dann eher denke, dass es eine Autorin geschrieben hat. Was natürlich Quatsch ist. Natürlich können Autoren genauso über weibliche Protagonistinnen schreiben. Gut, manchmal geht es auch ziemlich schief, wenn Leute das machen, aber in der Regel klappt das ja beides sehr gut. Deshalb ist das total schwachsinnig im Prinzip, dass ich das so denke.
Ja, okay. Travis ist ein Mann, haben wir festgehalten.
Ja.
Erzähl mal was über das Buch.
Ja, also das ist eine cozy Fantasy. Also es ist ein Fantasy-Setting, sieht man schon daran, dass es irgendwie eine Orkfrau auf jeden Fall da vorne drauf ist. Aber es geht jetzt eben nicht drum, dass irgendwie ganz viele Schlachten geschlagen werden oder der Ring nach Mordor gebracht werden muss oder irgendein Schatz gefunden werden muss oder solche Sachen.
Wieso habe ich das Gefühl, dass du jetzt dreimal Herr der Ringe zitiert hast?
Wo muss man denn in Herr der Ringe einen Schatz finden?
Mein Schatz!
Ja, aber den muss man nicht finden, den muss man ja loswerden.
Ach so. Naja, Gollum sucht ihn. Also je nachdem, aus wessen Perspektive
ja,
du bist.
Ja, okay. Ja, Herr der Ringe aus Gollums. Okay, ja. Nee, und also ich meine, das Gefühl, dass ich jetzt dreimal Herr der Ringe zitiert habe, könntest du vielleicht auch haben, weil viel von diesem High Fantasy sich ja so ein bisschen also an Herr der Ringe anlehnt oder Motive, die in Herr der Ringe vorkommen, in viel moderner Fantasy auch auftaucht.
Ja.
Gut, das jetzt konkret mit dem Ring, den man nach Mordor bringt, war natürlich sehr konkret Herr der Ringe, das ist ja klar.
Schlachten ist auch sehr konkret Herr der Ringe, würde ich sagen.
Nee, Schlachten ist ganz allgemein High Fantasy.
Ja, aber in Herr der Ringe ist das schon sehr präsent.
Ja, aber in viel High Fantasy ist das sehr präsent, würde ich behaupten.
Ich glaube, wir haben jetzt keine Datengrundlage, um uns qualitativ darüber streiten zu können. Was jedenfalls nicht Herr der Ringe-like ist, ist ein Succubus oder ein Succubus, eine Succubu.
Das ist tatsächlich ganz spannend. Das Buch, also diejenigen, die das übersetzt haben, haben sich dafür entschieden, in der Übersetzung dann einfach eine Succubus zu sagen. Also und auch eine Ork. Also einfach den Namen der Kreaturengattung oder wie auch immer und davor dann den entsprechenden männlichen oder weiblichen Artikel zu setzen, je nachdem, welches Geschlecht es hat.
Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Man kann sich dran gewöhnen. Ich glaube, wenn ich das Buch jetzt gelesen hätte, würde es auch nicht mehr so schief klingen, dann würde das klappen. Jetzt gerade wollte mein Kopf irgendwie Succubine oder so draus machen.
Ja.
Und bei Ork, Orkin oder so. Aber das über den Artikel zu lösen, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
Ich finde es auch total geschickt gelöst. Und beim ersten Lesen bin ich auch drüber gestolpert. Hab so gedacht, so huch, okay, ja, eine Ork. Klar, warum denn nicht? Kann man natürlich so machen.
Jetzt wüsste ich gern, wie sie es im Englischen gemacht haben.
Ich denke, da wird das Geschlecht einfach nicht dadurch spezifiziert. Also da hast du dann einfach ein Ork.
Ja, klar. Also klar hast du im Englischen weniger Probleme mit den männlichen und weiblichen Formen oder Zwischenformen, aber die gendern ja auch mit dem they, them und so weiter oder anderen Pronomen, die gewählt werden.
Ja.
Und da würde mich jetzt einfach interessieren, ob sie dann auch so sensibel waren, was Pronomen angeht. Also er, jetzt haben wir angenommen, er ist ein er.
Ja, ich glaube auch, dass es, also so ist zumindest, klingt für mich der Autorentext, aber der ist natürlich auch wieder deutsch.
Hm. Also mich hat jetzt einfach interessiert, wie sie dann im Englischen noch gegendert haben, ob das da auch so ein Thema war oder ob das etwas ist, was die Übersetzer im Deutschen dann reingebracht haben und dann hätten sie dem Buch ja einen ganz anderen Touch gegeben.
Hm, ich verstehe deinen Punkt gerade gar nicht so richtig.
Naja, sie legen jetzt besonders viel Wert darauf, man könnte ja auch schreiben, sie ist ein Ork.
Ja.
Oder sie ist ein Ork. Das heißt, sie haben ja schon aufs Gendern oder auf Sprachpräzision Wert gelegt und das abgebildet. Und jetzt stelle ich mir die Frage, haben sie das von sich aus beim Übersetzen gemacht? Oder war in der Originalvorlage schon ganz viel, viel davon auch zu lesen, dass dort halt auch überall gegendert wurde, wo es geht und da auch so eine Sprachsensibilität drin? Weil ich finde, das gibt dem Buch einen komplett anderen Touch. So würde ich jetzt vermuten, dass der Autor sehr sensibel ist, was solche Themen angeht. Und das so im Blick hat. Wenn das aber im Original gar nicht drin war, dann würde ich ihm jetzt etwas attribuieren, was eigentlich die ÜbersetzerInnen dann reingebracht haben. Oder weiß nicht, wie viele Personen das jetzt waren.
Ist auch weiß ruhig. Ich auch nicht, kannst du nachgucken, steht ja vorne drin.
Live-Recherche. Aus dem Englischen von Wolfgang Thon, noch ein Mann, also ein vermeintlicher Mann.
Und nur einer.
Ja.
Ja, dann war das wohl der Wolfgang, der das gemacht hat. Also, keine Ahnung, ich habe es auf Englisch nicht gelesen, aber zumindest diese Entscheidung wird es ja im Englischen nicht gegeben haben.
Nee, das ist klar. Also, das ist ja ein sprachspezifisches Ding.
Ja, und wenn du jetzt von Pronomen redest, also da ist zumindest im Deutschen, gibt es niemanden, der nicht sie, einfach sie oder er ist. Also, da gibt es keine irgendwie Neopronomen oder sowas.
Mhm.
Und ich würde jetzt davon ausgehen, dass das in der Übersetzung berücksichtigt worden wäre, wenn das wäre. Wobei, ich habe auch schon ein Buch gelesen, da wurde eine im Englischen nicht binäre Person im Deutschen einfach weiblich.
Ja, dumm gelaufen.
Ja,
war dumm.
Und ich habe halt zuerst, also ich habe den ersten Band halt auf Deutsch gelesen und dann den zweiten und dritten Band auf Englisch und habe ich beim Lesen des englischen Bandes festgestellt, ach so, ja, das ist gar keine Frau, die lesbisch ist. Nein, diese Person ist einfach nicht binär.
Dumm gelaufen.
Ja, fand ich ziemlich schade, ehrlich gesagt.
Ja, ändert ja komplett die Geschichte und den Drive. Ja. Also
es war nicht eine Hauptfigur, aber halt schon auch eine nicht unwichtige Person.
Ja, es ändert einfach an der Geschichte fundamental, an der Stelle in der Geschichte fundamental die Aussage.
Ja.
Finde ich nicht gut.
Nee, finde ich auch nicht gut.
Also, ja, lustig. Ich finde es nicht gut, wenn man es weglässt. Ich finde es aber gar nicht so problematisch, wenn man es ergänzt.
Naja, wenn man was ergänzt, also es ist ja jetzt, wenn ich was ergänzen muss, weil ich in der Sprache, in die ich übersetze, eine Entscheidung treffen muss, weil es in der Sprache halt einen Unterschied macht und in der Originalsprache keinen Unterschied gemacht hat, dann muss ich das ja als ÜbersetzerIn tun. Da führt ja kein Weg dran vorbei.
Ja, aber es ist eine Erweiterung des Standards oder der momentanen grundlegenden Sprachausrichtung, die wir so hatten. Wenn ich schreibe, Sarah ist eine Ork und ich schreibe, Sarah ist ein Ork. Das ist eine Kleinigkeit, aber...
Ich bin gar nicht sicher. Also vielleicht habe ich dazu auch einfach zu wenig Fantasy gelesen. Aber ich wäre jetzt gar nicht sicher, ob das so... Also ob es so klar ist, dass es der Ork heißt.
Die Frage ist gerade, ob es nicht in der klassischen Fantasy, wenn du schon von High Fantasy sprichst, ob es da überhaupt weibliche Orks gibt.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube... Also mindestens in Herr der Ringe sind Frauen krass unterrepräsentiert.
Ja, ich finde es aber gar nicht so schlimm, wenn es jetzt eine Rasse gibt. Also bei Orks, finde ich, passt das auch irgendwie, wenn es da gar keine weiblichen Wesen gibt in der Rasse, wenn das irgendwie so... Ich weiß, dass es dann wieder verschiedene Formen von Fantasy gibt, wo es auf jeden Fall weibliche Orks gibt. Aber wenn ich da jetzt auch gar nicht so, wenn die... Ich weiß gar nicht, wie werden die aus Eiern oder so gemacht? Dann geht... Oh, yes.
Ja, ich habe auch gerade angefangen, dann habe ich gedacht, ich möchte eigentlich jetzt nicht darin abbiegen, dass wir uns jetzt über die Fortpflanzung von Orks unterhalten.
Ja gut, da haben wir jetzt nicht die Löffel für, würde ich sagen.
Okay, ich war eigentlich dabei zu erzählen, worum es in diesem Buch so insgesamt so ein bisschen geht, ne?
Ja, aber ich möchte dich trotzdem kurz unterbrechen dabei, weil ich jetzt das Buch hier aufgeschlagen habe, um nach dem Übersetzer zu gucken.
Mhm.
Und auf der ersten Seite steht dann noch die Widmung für alle, die sich gefragt haben, wohin der andere Weg führt.
Mhm.
Das wollte ich kurz vorgelesen haben.
Okay, dann greife ich das vielleicht direkt auf. Also ich weiß es natürlich nicht, aber meine Deutung dieses Zitats ist ein Stück weit, also ich glaube, dass ganz viele sich in ihrem Leben so vorstellen könnten, okay, was wäre gewesen, wenn, oder was wäre, wenn ich jetzt Folgendes machen würde? Und zwar zum Beispiel, wenn ich meinen Job an den Nagel hängen würde und stattdessen einen ganz anderen Job anfangen würde. Also ich glaube, das ist zumindest unter Frauen ist es, glaube ich, relativ verbreitet, den Traum zu haben von entweder einen Café zu eröffnen oder eine Buchhandlung zu eröffnen oder irgendwie eine Gärtnerei oder sowas, irgend sowas in diese Richtung. Gerne auch kombiniert. Also halt so als Traum oder als, boah, wenn mir mein normaler Job zu stressig wird, dann fantasiere ich gerne davon, sowas zu tun oder so. Also gar nicht im Sinne von, das ist weniger stressig, sondern einfach die Vorstellung davon ist irgendwie vielleicht was Schönes, was man sich so ausmalen kann.
Ich glaube, das machen viele Menschen. Ich habe auch schon von einem Café geträumt und vorher auch so von einer Bar, so wegen dieses Mythos des Barkeepers, der dann mit allen quatscht und sich mit allen versteht. Das ist ja schon ein schöner Traum, wenn man so ein...
Ja.
So einen zentralen Angelpunkt irgendwie im Leben von den Menschen hat. Und ich glaube, das ist aus vielen Büchern, Filmen, Serien, was auch immer, wirklich krass romantisiert.
Ja.
Und in der Praxis wird dann erst deutlich, wie viel man da die Theke schrubben muss oder Kaffeetassen spülen oder was auch immer. Ja, der holt dann die Realität dann schneller ein.
Ja.
Und in Deutschland dann auch mit irgendwelchen Schankgenehmigungen oder was auch immer.
Ja, ja, absolut.
Ja, zurück.
Genau, und genau so ein Buch ist das im Prinzip, weil diese Ork, die auf dem Cover auch zu sehen ist, das ist Viv. Und Viv war ganz lange, hat sie halt als Ork-Kriegerin einfach gearbeitet und so Auftragsarbeiten und alles Mögliche, was man halt so macht, was man jetzt in einem Fantasy-Buch vielleicht auch erwarten würde. Irgendwie.
Schädel einschlagen.
Genau, hier mal einen Schädel einschlagen, da mal einen Schatz besorgen, hier mal Folgendes irgendwie verteidigen, so alles Mögliche.
Mhm.
Und sie hat jetzt beschlossen, nee, sie steigt aus. Also sie war da sehr erfolgreich mit, aber sie hat da jetzt keinen Bock mehr drauf. Und sie träumt jetzt von ihrem eigenen Café.
Mhm.
Und das ist tatsächlich was total Spannendes, denn in diesem, ja, in dieser Welt oder dem Land oder wie auch immer, in dem sie da lebt, ist Kaffee eigentlich nicht verbreitet. Also die meisten kennen das nicht. Das ist so eine, ja, so eine gnomische Spezialität. Sie hat das einmal, also bei einem Auftrag, wo sie war, war sie halt in einer Stadt, wo Kaffee halt ausgeschenkt wurde. Und sie hat den getrunken und war sofort so, wow, das ist es irgendwie. Davon muss ich mehr haben und das möchte ich irgendwie eigentlich auch gerne anderen zeigen oder andere damit beglücken können.
Mhm.
Und damit geht es im Prinzip los, dass sie jetzt also diesen Plan hat, sie möchte ihr eigenes Café eröffnen, wo sie eben, oder Kaffeehaus heißt es erstmal, wo sie eben, ja, erstmal ist der Plan, sie will halt Kaffee verkaufen oder will, dass Leute sich da mit dem Kaffee hinsetzen und Kaffee trinken können und dann mal gucken. Und ja, wir begleiten sie im Prinzip dabei. Also es geht damit los, dass sie halt den passenden Ort dafür sucht und sowas. Und dann halt wirklich sich das komplett entsprechend aufbaut. Irgendwann dann nach so 100 Seiten oder so das Café tatsächlich eröffnet.
Nach 100 Seiten?
Mhm.
Was passiert denn in der Zeit? Also ist das jetzt so ein, sie schreibt den Antrag, dass sie jetzt irgendwo das Café eröffnen darf, muss das Haus suchen, in dem das stattfindet. Also das klingt jetzt gerade so ein bisschen wie nach den ersten Seiten, 100 Seiten Harry Potter, wo eigentlich nichts passiert.
Nee, so ist es nicht. Also ja, ich muss vielleicht sagen, also es könnte sein, dass für deinen Geschmack in dem Buch insgesamt zu wenig passiert. Ich mag das total gerne, wenn es halt nicht so mega actiongeladen ist, sondern man ganz viel Zeit hat, sie kennenzulernen, ihre so Wünsche, Träume, Sorgen. Und dann, was eben jetzt passiert, ist, dass sie lauter verschiedene Leute halt kennenlernt und da irgendwie mit Leuten anfängt, auch zusammenzuarbeiten und langsam dann auch anfängt, Leuten zu vertrauen, was irgendwie nicht so ihrem Wesen entspricht, ne? Also sie hat bisher, also sie hat zwar auch manchmal mit Leuten zusammengearbeitet, aber tendenziell ist sie halt schon eher relativ misstrauisch und, ne, wenn sie Leute nicht kennt, dann, naja, und da macht sie dann eben auch so eine Entwicklung durch. Und was aber total cool ist, ist halt eben auch diese anderen Charaktere, die dann auftauchen. Das sind auch wieder ganz unterschiedliche Wesen. Es gibt einen Kobold, es gibt diese Succubus, die auch auf dem Cover ist, und noch viele weitere Wesen, die sie dann irgendwie so nach und nach kennenlernt und ja, mit denen sie einfach Zeit verbringt und
rumchillt.
Ja, wobei zum Chillen hat sie tatsächlich gar nicht so viel Zeit, weil das natürlich auch ganz schön stressig ist, so ein Café jetzt von Grund auf aufzubauen. Denn es ist tatsächlich so, also sie findet den passenden Ort, den findet sie auch ziemlich schnell, weil sie, also sie hat so ein magisches Artefakt, von dem sie sich quasi so ein bisschen leiten lassen kann. Und aber das, dieser Ort, wo sie den eröffnen will, ist es halt ursprünglich ein Pferdestall.
Mhm.
Das heißt, das muss erstmal ordentlich umgebaut werden. Und das dauert natürlich. Also da muss sie das erst, muss sie das kaufen, also mit dem Typen, dem das gehört, erstmal ein bisschen verhandeln und so weiter. Dann fängt sie an, das umzubauen. Dafür braucht sie wieder Hilfe, muss erstmal suchen, wo kriegt das her und so weiter. Und dann, bevor sie es eröffnet, halt auch, okay, wie mache ich das jetzt? Ich bräuchte eigentlich jemanden, der mir beim Ausschank hilft und so. Also das sind ja alles Punkte, die vor der Eröffnung passieren müssen. Also man kriegt schon ziemlich viel von auch diesen Planungen und sowas kriegt man schon mit. Also wenn man jetzt sagt, boah, das klingt voll langweilig, dann ist es nicht euer Buch. Aber wenn man da Bock drauf hat, da so reinzugucken, dann ist es halt mega cool.
Ich habe zwei Fragen dazu. Mhm. Das eine ist, welche Rolle spielt die Fantasy dabei? Also warum ist das eine Geschichte, die in einer Fantasy-Welt spielt? Also klar, es irgendwie schafft ein Flair, du hast einen etwas anderen Kontext. Da gibt dann so ein Medaillon oder so, was benutzt werden kann. Aber also ist es nur das? Ist es nur so ein Kontext, in dem es spielt? Oder spielt Magie irgendwie auch eine tragende Rolle? Weil ob ich das dem Pferdestall jetzt finde, weil ich da mein Medaillon vor mir hertrage oder ob ich das in der Zeitungsannonce gefunden habe und dann kaufe, nimmt sich ja jetzt nicht so viel. Da hätte sie jetzt auch eine Soldatin sein können oder so, wenn man das in ein aktuelles Setting setzt, erstmal die einfach Söldnerin war oder so, bei, keine Ahnung, irgendeiner Söldnerarmee. Und das andere, was macht es denn jetzt genau beim Lesen interessant oder spannend? Also ist es irgendwie besonders witzig geschrieben? Sind die Dialoge irgendwie so pfiffig oder wird irgendwie doch Spannung erzeugt? Das sind die zwei Fragen.
Okay, ich fange erstmal mit der ersten an. Welche Rolle spielt eigentlich die Fantasy dabei? Es taucht schon an mehreren Stellen auch Magie auf.
Ja.
Auch durchaus an plotrelevanten Stellen.
Mhm.
Aber ich würde sagen, das Wichtigste für das Buch ist eigentlich gar nicht, dass es Magie gibt, sondern dass wir in einer Welt leben, wo es ganz unterschiedliche Rassen gibt. Also wo es Kobolde gibt, wo es Orks gibt und alles Mögliche, weil das Buch dann eben auch damit spielt, welche Attribute werden diesen verschiedenen Rassen zugeschrieben, was davon stimmt vielleicht auch nicht oder an welchen Stellen sehen sich die Leute mit Vorurteilen konfrontiert.
Mhm.
Was so, wie es in dem Buch funktioniert, könntest du es nicht jetzt einfach in so einer normalen Welt irgendwie quasi schreiben. Und auch diese Sache mit, okay, niemand kennt eigentlich Kaffee und sowas, das funktioniert ja nicht, wenn du, wenn du jetzt in den normalen Alltag gehen willst.
Ist das Ganze dann so eine Art Parabel, die man auf das echte Leben übertragen kann? Also es gibt ja viel Diskussionen so, zum Teil dann auch in der Fantasy, ob bestimmte Fantasy-Rassen mit bestimmten Menschen versehen sind und deren Eigenschaften dann eigentlich daher abgeleitet sind und das dann inhärent rassistisch sogar sein könnte, dass es so eine Rasse diese Eigenschaften hat oder zumindest, dass sie dann immer mit bestimmten Menschen assoziiert wird.
Mhm.
Und da ist ja das kann man ja auch nutzen, um zu sagen, wir erzählen hier Geschichten über solche Vorurteile, die dann aufgebrochen werden, um zu zeigen, ist eigentlich ganz anders, wenn man reinguckt und die Kreaturen dann kennenlernt. Und dann wäre die Frage, ist das so ein erhobener Zeigefinger so ein bisschen oder einfach eine Auseinandersetzung damit? Hast du beim Lesen so Parallelen gezogen, dass du so gedacht hast, ach Mensch, das erinnert mich an XYZ im Alltag?
Habe ich tatsächlich nicht. Also ich bin einfach nur in die Geschichte so reingetaucht. Aber ich würde sagen, es ist schon... Also das Buch feiert so ein bisschen die Vielfalt einfach.
Mhm.
So dieses, ja okay, wir haben ja lauter unterschiedliche Charaktere und die sind auch wirklich unterschiedlich und das ist aber cool. Also das ist halt nicht schlimm, dass man anders ist, sondern das ist genau super, dass die alle ein bisschen auch unterschiedliche Sachen können, weil das halt alles irgendwie, diesem Café dann auch gut tut und der Geschichte auch gut tut. Ich habe jetzt nicht da gesessen und irgendwie immer überlegt, so, wie passt es dazu und so. Ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwie an einer Stelle zum Beispiel, womit die Succubus teilweise zu tun hat, ist halt, also ich meine, Succubus, ne, klar, irgendwie verführerische Frau, die irgendwie Gefühle von anderen Leuten beeinflussen kann oder so. Da kann man natürlich direkt irgendwie Parallelen ziehen, ne? Und das war auch jetzt so eine Stelle, wo ich halt die so ein bisschen auch gezogen habe, ne? Sie erzählt zum Beispiel auch, wie sie versucht hat, an der Uni zu studieren und da halt überhaupt nicht ernst genommen worden ist und sowas. Das ist halt schon auch was einem als Frau, gerade auch als attraktive Frau, natürlich durchaus auch leider immer noch passieren kann. So, das schon. Ich habe es jetzt überhaupt nicht irgendwie als erhobenen Zeigefinger oder sowas wahrgenommen. Aber kann natürlich sein, dass wenn man sich an Offenheit stört oder generell ein intoleranter Mensch ist, dass man dann vielleicht, wenn man die Geschichte liest, so das Gefühl hat, boah, und jetzt sagt er mir schon wieder, dass da jemand anders ist und dass das gut ist. Ich habe es ja kapiert, ich habe keine Lust mehr auf diese Botschaft oder so. Also ich finde, es wird nicht irgendwie immer draufgestoßen, sondern es gibt einfach diese Charaktere und ich mag es total zu sehen, wie halt diese Protagonistin Viv auch mit den unterschiedlichen Leuten einfach so umgeht und das einfach okay ist. Da gibt es halt einen, der redet einfach nicht so richtig viel. Also der sagt nur ganz wenig, aber das ist halt voll okay.
Mhm.
Und dann, ja, geht man halt damit um. Warte, du hattest 2 Fragen gestellt.
Ich hatte Angst, dass du mich das fragst.
Also die eine war ja die Frage, welche Rolle spielt die Fantasy? Und das andere war?
Ich glaube, was ist im Einzelnen dann
lesenswert? Ach so, was ist lesenswert an dem Buch, ne?
Mhm.
Ich finde, es ist insgesamt einfach so eine total gemütliche Atmosphäre. Und mir gefallen wirklich einfach diese verschiedenen Charaktere, die da so auftauchen, sehr, sehr gut. Und es ist irgendwie auch ein Stück weit ist das Buch eine Liebeserklärung an Kaffee und Gebäck.
Mhm.
Und es taucht dann auch immer wieder auf. Es geht ganz viel um ja Freundschaft, Zusammenhalt, Neuanfang. Es ist auch eine kleine Liebesgeschichte mit drin. Und ja, ein bisschen Spannung gibt's auch. Also es wird zwischendurch dann auch noch, also der Traum vom eigenen Café wird so ein Stück weit gestört durch verschiedene Dinge, womit dann irgendwie entsprechend umgegangen werden muss. Dazu will ich jetzt nicht zu viel verraten, weil wir das ja nicht spoilern wollen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es alles nur so vor sich hin plätschert, sondern so ein bisschen was passiert eben auch. Und ich finde eben gerade diesen Wechsel eigentlich total cool. Das ist immer, es gibt diese gemütlichen Szenen im Café und dann gibt es aber auch wieder so diese Bedrohung, die da irgendwie im Raum steht und dann gibt es so diese vorsichtigen romantischen Annäherungen und so und dann gucken wir uns wieder an, was man irgendwie in dem Café vielleicht noch so verkaufen könnte oder wie sich dieses Café so entwickelt, wie das ankommt, weil am Anfang kann natürlich keiner erstmal was damit anfangen, wenn jemand sagt, hier gibt's Kaffee und du denkst so, keine Ahnung, was das sein soll. Aber also was mir wirklich am allermeisten an diesem Buch halt gefällt, sind diese unterschiedlichen Charaktere, die da so drin sind.
Treten nur bekannte Fantasy-Rassen auf oder auch irgendwas, was man nicht kennt, was er vielleicht frei erfunden hat?
Nee, es sind nur bekannte, würde ich jetzt, ja, alles.
Also Elfen, Gnome, Goblins, was gibt's denn noch?
Ja, also dann gibt's einen Steinalb oder
Trolle.
Ich weiß gerade gar nicht, ob Trolle vorkommen.
Geht's noch mehr so in den Bereich Monster rein?
Nee.
Also kein gefühlsduseliges Monster, was irgendwo am Wegesrand sitzt und Liebgeapfel haben werden will, aber niemand will es umarmen?
Nee, aber es gibt eine Finsterkatze, heißt es.
Ja.
Das ist vielleicht eine Eigenkreation, weiß ich nicht genau. Das ist eine Katze in der Größe eines Wolfs und die ist halt so ein bisschen, also das ist aber wirklich ein Tier, ne? Also das ist nicht irgendwie, diese anderen Rassen sind ja quasi auf dem Level von Menschen, so, wenn wir jetzt, ne, weißt du, was ich meine? Und diese Finsterkatze ist aber halt wirklich, die ist halt ein Tier.
Ja.
Und da heißt es, ja, oh, ich habe schon lange keine Finsterkatzen mehr gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Glück bringen oder ob die Pech bringen, so.
Mhm.
Das ist jetzt also diese Kreatur, die findet sich halt auch irgendwie im Café ein und ist mal da und mal wieder weg und faucht unliebsame Gäste dann auch, oder was heißt Gäste, aber Leute, die ins Café kommen und da nicht so nette Sachen wollen, schlägt sie dann auch gerne mal in die Flucht. So, wenn sie denn da ist.
Also auch ein bisschen ein Hund.
Ja.
Gibt es noch irgendwelche Charaktere, über die wir vorher sprechen sollten? Irgendjemand Spannendes?
Ja, das weiß ich nicht so richtig. Also es gibt ganz viele Spannende, aber man lernt die halt alle erst so nach und nach in dem Buch kennen und deshalb bin ich jetzt unsicher, ob das vielleicht zu viel ist, wenn ich jetzt zu viel über die anderen Charaktere erzähle.
Nee, dann nicht. Dann starten wir so. Starten ohne Vorstellung, meine ich.
Ja.
Das macht ja Sinn. Boah.
Und ich sage es nochmal jetzt für alle, nicht nur für Tobias. Ich würde euch dringend empfehlen, den Klappentext nicht zu lesen, bevor ihr das Buch lest. Weil, also ich persönlich finde, er verrät zu viel und außerdem ist er gar nicht ganz richtig.
Na, schön.
Haben wir das auch mal wieder.
Ja, dann gibt es nur noch eins zu sagen. Dieses Buch hat auch einen Aufkleber. Der Trend geht zum Aufkleber und zwar, ich liebe dieses Buch. Und darunter steht der Name Ben Aronovich.
Ja, ich weiß tatsächlich gar nicht, wer das ist. Ich
Aronovich, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das ist auch ein Autor, aber ich kenne den nicht.
Mhm.
Aber ich kann mich ihm vollumfänglich anschließen. Ich liebe dieses Buch.
Sehr gut. Also klare Leseempfehlung von dir?
Klare Leseempfehlung von mir, wenn man grundsätzlich mit Fantasy was anfangen kann, also wenn es einen jetzt nicht stört, dass da irgendwelche Wesen vorkommen, die man nicht kennt und Magie und sowas, gibt ja Leute, die mögen das nicht. Und wenn man halt wenn man Lust auf so gemütliche Lesestunden mit so einem gemütlichen Buch hat, sich darauf einlassen kann, dass es jetzt nicht mega actiongeladen ist, dann ganz, ganz klare Leseempfehlung. Ich würde dazu außerdem empfehlen, gerne ein Heißgetränk dazu zu trinken und eventuell Zucker, Mehl und Hefe vorrätig zu haben, wenn man das liest, weil eventuell könnte man Lust bekommen zu backen danach.
Gibt es Rezepte da drin?
Nee, es gibt keine Rezepte da drin, aber es wird an manchen Stellen sozusagen intensiv beschrieben. Also jetzt nicht so, dass man ein Rezept sich daraus direkt ableiten könnte, aber es wird irgendwie der Backprozess oder wie es dann riecht und sowas intensiv beschrieben und ich finde, es macht dann schon Lust drauf, selber zu backen oder Gebäck zu essen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das als Hörbuch zum Einschlafen eigentlich ganz cool sein kann. Also einfach, weil es eine ruhige Geschichte ist und man dabei ein bisschen zur Ruhe kommen kann.
Mhm. Ja, ich bin ja so, ich kann zum Einschlafen nichts hören, was ich noch nicht kenne, weil ich sonst dabei halt nicht einschlafen kann.
Mhm.
Und mich das dann eher länger wach hält, als dass es mich beim Einschlafen unterstützt. Aber jetzt, nachdem ich das Buch gelesen habe, könnte ich das auch als Hörbuch vielleicht zum Einschlafen hören. Das ist eine gute Idee.
Gut, ich glaube, dann ist erstmal alles gesagt. Ich will in den Spoiler-Teil, damit wir jetzt hier harte Fakten reden können, was noch so passiert.
Dann machen wir das.
Wenn wir die ganzen Charaktere kennenlernen. Bis gleich.
Bis dann.